dann müssen wir langsam über 80-jährige oder 100-jährige Karrieren reden. Also vielleicht machen wir auch über mindestens 60-Jährige oder 60- bis 80-Jährige, weil wir einfach uns so viel Renten und so viel Ausbildung vorher gar nicht leisten können.
Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In meinem Podcast Weiterdenken lade ich mir spannende Gäste aus Wissenschaft und oder Praxis ein. Heute ist Wissenschaft und Praxis an der Reihe. Ich habe mir nämlich Professor Dr. Nele Graf eingeladen. Nele habe ich im Rahmen eines Think Tanks kennengelernt. Da ging es um neue Lernformate. Und das ist auch das Thema unseres Podcasts. Wie wird sich Lernen in Zukunft verändern? Was kommt auf uns zu, wenn wir zum Beispiel 120 Jahre alt werden? Sei gespannt auf ein facettenreiches Gespräch rund um das lebenslange Lernen in Zeiten und im Zeichen der Omnikrise. Liebe Nele, ich freue mich, dass du den Weg in meinen Podcast gefunden hast. Wir sind ja eigentlich fast Nachbarn in Hamburg, aber meine erste Begegnung mit dir, die ist über ein Buch, hat sie stattgefunden, und zwar ein Buch über agiles Lernen. Du bist Professorin und du bist auch Praktikerin, also insofern verbindest du die beiden Dinge, die mir hier besonders wichtig sind. Und dein Thema ist Lernen. Magst du dich unseren Hörern und Hörerinnen einmal kurz vorstellen?
Sehr gerne, Svenja. Hallo an dich und natürlich auch an die Zuhörer und Zuschauer. Also Nele Graf. Lernen, hast du gerade schon gesagt, das ist so das, was sich durchzieht in meinem Lebenslauf, und zwar immer auch aus zwei Perspektiven. Einmal der Perspektive des Menschen, aber auch, weil ich so den Fokus auf Organisation lege, auch der betriebswirtschaftliche Kontext. Also das, wozu lernen wir in Organisationen? Und ich glaube, wir brauchen gar nicht ganz in die Vergangenheit zu gehen mit Studium etc., promoviert auch schon zu Sozialkompetenzen von Trainern und dann lange Zeit selbstständig mit der Entwicklung von größeren Blended Learning Formaten. Seit 2008 Geschäftsführerin der Mentus GmbH, wo wir Führungs-, Organisations- und Personalentwicklungsthemen einfach in ganz unterschiedlichen Kontexten sehen dürfen. Und mir fehlte dann irgendwann so ein bisschen so dieses wissenschaftliche Fundament. Dann haben wir uns entschieden, dass ich neben Mentus noch eine Professur annehme. Das habe ich 2013 gemacht für Personal und Organisation an der Hochschule für Angewandtes Management und leite dort auch, klingt etwas lang, Competence Center for Innovation and Quality in Leadership and Learning. Das heißt, wir befassen uns zum einen mit Lernen in Organisationen, also mit, wir haben eine große Studie gemacht zum Thema Lernkompetenzen für selbstgesteuertes Lernen, Medienqualifikation, also wie können wir Leute auch qualifizieren, um mit digitalen Medien zu arbeiten, gerade auch gering ausgebildete oder weniger ausgebildete Leute. Auf der anderen Seite eben halt so das ganze Thema Führung von Teams. Denn ich finde, da war so eine Forschungslücke. Wir beschäftigen uns entweder mit der Führungskraft oder mit dem Führen einzelner Personen oder setzen gleich an beim Führen von Organisationen. Aber so im Sinne einer sozialen Systemtheorie, was muss ich tun oder was müssen wir als Team auch tun, um langfristig erfolgreich zu sein mit all den Einflüssen, die von außen kommen? Mhm. Da sind wir dann natürlich auch schon wieder ganz schnell beim Lernen. Das hat mich so interessiert und da haben wir ein dreijähriges Forschungsprojekt für das BMBF gemacht. Und so sind so die Themen inzwischen sehr auf das Thema agiles Lernen. Ich denke, da kommen wir später drauf, was es ist, was es für mich auch nicht ist. Und deswegen ganz viele bunte Perspektiven und immer auch, Gott sei Dank, die Möglichkeit, selber lernen zu dürfen und vor allem auch Theorie und Praxis zu vereinen, also in der Theorie Sachen für die Praxis zu entwickeln und in der Praxis auch wieder Ideen für die Wissenschaft zu bekommen.
Das ist ja eigentlich das Optimale. Und der zweite Punkt, wo wir ja auch eine Berührung hatten, ist, also das erste, ich habe dein Buch gelesen, und das zweite ist, dass wir uns dann begegnet sind im Rahmen eines, ich weiß nicht, kann man Think Tank sagen, zum Thema Teamlernen, ne? Was ja auch so ein bisschen den Trend zeigt. Was glaubst du, was ist, vielleicht fangen wir da mal an, was ist das überhaupt, Teamlernen?
Also für mich ist Teamlernen etwas anderes als Lernen in der Gruppe. Also dieses, wir kennen ja kooperatives und kollaboratives Lernen, das sind so zwei Wörter, die im Moment sehr...
Würdest du es ganz kurz abgrenzen? Also, weil sehr gerne. Nicht jeder wird es wissen.
Also, kooperatives Lernen heißt, jeder hat sein Lernziel, aber man unterstützt sich gegenseitig. Kollaboratives Lernen heißt, dass man vielleicht auch ein gemeinsames Lernziel hat und gemeinsam auch daran arbeitet. Das kann zum Beispiel, aber das ist durchaus immer noch was sehr Individuelles. Also zum Beispiel haben alle das Ziel zu lernen, wie man gut promptet.
Im Moment alle, ja, das ist interessant.
Ne? So, genau. Und dann macht es ja durchaus Sinn, sich zusammenzutun und zu sagen, was sind denn meine Erfahrungen, was sind deine Erfahrungen, wie kann ich von deinen Erfahrungen lernen, sich gegenseitig vielleicht zu motivieren, komm, jetzt lass uns mal einschließen und wir machen mal 3 Stunden so einen kleinen Marathon, also Promptathon oder so. Also das ist eher das Thema, wirklich dann auch kollaboratives Lernen, also miteinander die sehr ähnliche Lernziele zu verfolgen.
Und vielleicht ganz kurzer Einschub, glaube ich, weil Prompten, ich bin mir nicht ganz sicher, ne? Also ich würde es kurz übersetzen als so eine Art Gesprächsführung mit so einem Chat-GPT, also mit so einem generativen KI-Programm. Genau, und dann gebe ich zurück an dich.
Genau, das müssen alle lernen. Also das ist so beides zwar noch individuelle Ziele, aber wir haben entweder sehr die ähnlichen und versuchen uns da auch gegenseitig zu bereichern oder sehr unterschiedlich und versuchen uns da zu unterstützen. Und Teamlernen ist für mich nochmal etwas ganz anderes, sondern da geht es wirklich weg von diesem Individuallernen hin zu, wir gucken uns das Systemteam an, die Mannschaft, und gucken uns an, wie wir als Team besser werden können. Wie können wir Schnittstellen besser machen? Wie können wir Stärken besser ausspielen? Wie können wir nach außen einheitlicher auftreten? Wie können wir, wenn intern sich was verändert, alle mitnehmen? Das ist so dieses, wenn wir mal, es ist egal, welchen Sport wir nehmen, Mannschaftssport. Es geht nicht darum, die besten Einzelspieler zu haben. Das machen manche Vereine. So, es geht eher darum, wie machen wir daraus wirklich eine Mannschaft, die so gut funktioniert, dass sie vielleicht sogar besser ist als eine andere Mannschaft, die zwar die besseren Einzelspieler hat, aber da jeder sein eigenes Krönchen hat und seine eigenen Ziele verfolgt.
Soll ja manchmal vorkommen, ne?
Und ja, ich auch. Ich habe das auch mal gekriegt, aber ja.
Und im Zuge dessen ist ja vielleicht auch ganz interessant, die Entwicklung mal zu betrachten, also bis hierhin, also Teamfähigkeit vor, sagen wir mal, 25, 30 Jahren und heute. Da hat sich ja was verändert, ne? Also ich bin der Meinung, dieses Wort teamfähig, weiß ich nicht, wann das erste Mal aufgetaucht ist, so in Stellenanzeigen, dass das am Anfang nicht ernst gemeint war und dass sich das verändert hat. Wie siehst du da drauf?
Ich sehe das genauso wie du. Also so, ich erinnere mich so an den Anfang 2000er. Man musste einfach, wenn man gefragt wurde, was sind so deine Stärken, Teamfähigkeit, musste man irgendwie immer sagen, ob das jetzt wirklich Teamfähigkeit war und gemeint war. Das steht auf dem anderen Blatt. Aber ich glaube, es hat sich sehr geändert, weil wir es nicht mehr nur darum geht, so ineinander so ein bisschen zu greifen, sondern gemeinsam auch mehr zu entwickeln. Also das Team zu nutzen, um verschiedene Perspektiven zusammenzubringen, um daraus was Neues zu machen. Die Welt ist so komplex geworden und wir brauchen, glaube ich, gar nicht über VUCA oder Barney oder sowas zu reden, aber sie ist so komplex geworden, dass Entscheidungen kaum noch von Individuen getroffen werden können, sondern die müssen von mehreren und getroffen werden. Und da ist es sinnvoll, dass sie auch verschiedene Perspektiven einbringen. Und deswegen sage ich ganz häufig, okay, eine unserer wichtigsten Zukunftskompetenzen ist Diskursfähigkeit. Mhm. Also eine störende Meinung nicht als störend zu empfinden, sondern zu gucken, was steht dahinter und was steht hinter der Perspektive. Und es geht nicht darum, Meinungen auszutauschen, sondern Perspektiven auszutauschen. Also wie ist die entstanden? Was steht dahinter? Welche Annahmen stehen dahinter? Und was kann ich daraus lernen? Wie challenged ist meine Perspektive? Und wir müssen nicht einer Meinung hinterher sein. Aber je komplexer wir Themen auch betrachten können und mit einer Perspektivenvielfalt, desto besser werden wir wahrscheinlich Entscheidungen treffen. Und das wird ganz relevant sein.
Finde ich einen sehr, sehr interessanten Aspekt. Auch du sprichst Diskursfähigkeit an und unterschiedliche Perspektiven. Da fällt mir sofort ein, ja, systemisch oder systemtheoretisch. Das ist ja wirklich ein ganz, ganz anderes Denken, was hier auch gefragt ist. Nicht das, was wir auch in Social Media oder so erleben, ne? Der eine sagt das und der andere sagt das Gegenteil und dann hauen sie sich die Köpfe ein. Das können wir eigentlich nicht mehr gebrauchen, ne?
Ach, du sagst da was, was ich so entscheidend finde. Also Social Media ist häufig entweder nur noch der Austausch von Meinungen. Und dieses, bist du dafür oder dagegen? Aber nicht mehr das Warum. Und es wird ja noch viel schlimmer, weil Social Media ja auch Algorithmen dahinter hat, dass du immer mehr nur die Themen liest, die aus deiner gleichen Perspektivenbubble kommen.
Die dich bestätigen, ne? Also so die dir sagen, ich bin richtig, weil dir nur noch das angezeigt wird, ja.
Und damit gibt's keine Irritation, kein Nachdenken mehr, sondern nur noch ein Verfestigen von Meinungen. Und das aufzulösen wird, glaube ich, eine gesellschaftliche Thematik. Das wird, das ist so eins der wesentlichen Themen, die mir auch Sorgen bereiten für die Zukunft. Wie kriegen wir es hin, wieder ins Gespräch zu kommen, in den Diskurs zu kommen?
Zumal das ja schon in der Schule nicht, also jedenfalls bei mir sowieso nicht. Du bist ja noch ein bisschen jünger. Ich nehme an, dass sich das vielleicht hoffentlich gerade verändert. Aber dass man unterschiedliche Meinungen so auch fördert oder Meinungsbildung oder überhaupt, wie komme ich denn überhaupt zu einer Einschätzung? Ne? Das ist zwar, glaube ich, in der Theorie, ne, ich denke jetzt an Chris Edgeris und so Schlussfolgerungsleiter und solche Sachen, in der Theorie eigentlich seit den 60er, 70ern bekannt, aber in den Köpfen ist es überhaupt nicht, oder?
Ich habe eine ähnliche Wahrnehmung wie du. Natürlich gibt es Modelle wie das kritische Denken und sowas, aber viele haben wahrscheinlich noch gar nicht erkannt, dass das so eine der wichtigsten Zukunftskompetenzen wird und dass wir die auch massiv stärken müssen.
Ja, und das fällt ja sehr schwer. Du arbeitest ja auch ganz praktisch. Das heißt, möglicherweise hast du auch so eine Erfahrung wie ich gemacht, dass es so Konzernharmoniekulturen gibt und dass es in solchen Umfeldern teilweise noch mal schwieriger ist, sowas zu etablieren, wie ich sehe das so, du siehst das so, worauf fundierst du deine Meinung, wie können wir zu einem nächsten Schritt kommen, dass das sehr schwer fällt dort, wo auch so eine Harmoniekultur herrscht, oder?
Absolut, ja, es gibt diese psychologischen Phänomene, also der Harmonisierung von Gruppen, also dass Meinungen, die von dem Gruppenkonsens weggehen, eher wegdiskutiert werden und an den Tisch gefallen lassen werden. Deswegen fängt man häufig an, wenn man wirklich gute Entscheidungen treffen möchte, erstmal jeden Einzelnen sich schriftlich äußern zu lassen und alles erstmal an die Wand zu bringen, damit klar ist, okay, es gibt ja auch unterschiedliche Meinungen und die auch immer wieder transparent zu machen, weil sonst, genau wie du sagst, 5 sind für eine Sache und so soll es laufen und einer ist vielleicht, hat eine andere Expertise und sagt, das funktioniert leider nicht. Irgendwann ist das Thema dann auch wegdiskutiert.
Genau, und dann gibt's ja auch die Tendenz in Gruppen, sich nur über das zu unterhalten, was sowieso jeder weiß. Und dabei fühle ich mich dann auch psychologisch gesehen gut. Und es wird so richtig anstrengend, wenn es darum geht, das verstehe ich gar nicht so richtig, ne? Oder wie kommt die Person? Da wird's auch anstrengend. Und da fängt Teamlernen an, oder?
Ja, durchaus. Mhm. Und deswegen und da haben wir uns ja eben halt auch getroffen und dieses, ich glaube, wir müssen lernen, oder lernen verändert sich im Moment massiv.
Ja, genau.
Also sowohl, dass wir auch die Systemebene wechseln müssen, also von den Individualsystemen lernen, also ich lerne hin zu wir lernen. Und lustig ist ja eigentlich auch hier beim Lernen, dass wir eigentlich diese Teamebene so ein bisschen ausgelassen haben. Also wir reden über lernende Organisation und das lernende Individuum. Und auf Teamebene, ja, da machen wir mal ein bisschen Teamentwicklung oder so, aber das ist es nicht nur.
Ja, zumal, was sie unter Team verstehen, ja oft auch nicht wirklich Team ist, oder wie ist so deine Erfahrung? Ne? Da wird dann eine 25-teilige, personenstarke Abteilung rangekarrt und man sagt, das ist Team und das ist Teamlernen. Und was darunter verstanden wird, ist irgendwie mal die Berge hochzukraxeln oder mit dem Boot zu fahren. Das ist es doch nicht.
Ich kann dir nur zustimmen, Svenja.
Das heißt, es fängt irgendwo an, wo es eigentlich anstrengend wird, oder?
Ja, es geht um Aushandeln. Um Aushandeln von Werten, von Prozessen, von Rechten und Pflichten, von der Wahrnehmung auch von individuellen Stärken und vielleicht auch Schwächen, um es mal wirklich zu benennen. Und wie können wir damit umgehen? Wie können wir das im Team auch nutzen, weiterentwickeln, etc. Ja? Das wird anstrengend.
Nele, du beschäftigst dich ja auch mit dem Thema Team führen, also Team lernen und Team führen. Was gibt es zum Team führen zu sagen? Also gibt es da auch irgendwas, was man aus der Forschung weiß?
Ja, also wie gesagt, das ist noch ein Thema, das relativ wenig erforscht ist. Vielleicht zwei Erkenntnisse, die mich sehr beschäftigt haben. Das eine ist schon gerade bei der Teamführung, wie setze ich mein Team zusammen? Auch so zum Thema Homogenität, also wie ähnlich sollen sie sich sein, oder Heterogenität, wie unterschiedlich sollen sie sich sein. Und da gibt es so im Amerikanischen so ein, zwei Forschungen von Morrison und so, die sagen, also das, was wir rausgefunden haben, ist Homogenität in den Werten. Also eine Basis von was ist uns wichtig, ist super. Und das kombiniert mit einer Heterogenität an Perspektiven, an fachlichem Hintergrund zum Beispiel. Das ist die beste Kombination. Also wir müssen uns nicht über die grundlegenden Sachen unterhalten, sondern können wirklich auf fachlicher Ebene einen guten Diskurs führen.
Zumal die Grundlegenden ja auch spalten können, ne? Also ich weiß nicht, ob du die Theory of Moral Foundations von Jonathan Haidt, ob die dir bekannt ist, aber der hat ja das auch untersucht, dass gerade diese moralischen Werte unglaublich spalten können. Und ich erlebe das auch immer, ne? Also da geht es eher darum, da homogen zu sein.
Genau, also ein ähnliches Fundament zu haben, weil dann entsteht auch sowas wie psychologische Sicherheit etc. Ja, es gibt so viele Konstrukte, über die wir reden können. Aber das ist so die eine Erkenntnis, die ich bei der Teamzusammensetzung als Führungskraft ganz spannend fand. Und ich finde, dass wir bei Führung vielleicht nochmal so ein bisschen neu denken sollten. Also wir haben ja auch selbstgesteuerte Teams. Immer mehr, gerade auch so in agilen Kontexten, selbstgesteuerte Teams ist ja so durchaus ein Trendthema. Und ich finde es ganz spannend, so aus der Forschung, die ich vorhin gesagt hatte, die wir gemacht haben zum Thema Team führen und Team lernen, dass die Aufgaben, um ein Team erfolgreich zu halten, im Sinne einer sozialen Systemtheorie, die bleiben gleich. Die Frage ist, gönnen wir uns eine Führungskraft, an die wir quasi die Moderation auslagern, im Sinne auch eines partizipativen Führungsstils, aber die quasi sich darauf fokussiert. Oder sagen wir als Team, wir verteilen die Aufgaben und jeder ist im Sinne einer geteilten Führung mit Führungskraft und für einen Aufgabenkomplex für die Teamführung verantwortlich.
Richtig anspruchsvoll.
Richtig anspruchsvoll. Und wenn wir das weiterdenken, ach, das wird dann so spannend, weil dann ist die Frage, wofür bezahlen wir die Führungskraft? Dafür, dass das Team gut funktioniert. Das ist quasi eine der Hauptaufgaben dann der Führungskraft. Und es dreht sich quasi so die gesamte Logik wofür wir eigentlich eine Führungskraft haben, so ein bisschen zu dem, was wir in traditionellen Kontexten eigentlich sehen.
Mm.
Und das finde ich sogar auch ganz spannend. Also Teamführung heißt nicht zwingend, eine Teamführungskraft zu haben, sondern sich der Aufgaben bewusst zu sein, die Führung bedeutet, und diese zu delegieren, zu verteilen, etc.
Und die Führungskraft als so eine Art Gärtner, das habe ich, glaube ich, gestern, ich weiß gar nicht mehr wo, gelesen, in so einem Kontext. Und das kann ich mit der Praxis ganz gut übereinbringen, weil ich öfter mal mit Innovationsteams zu tun habe und merke, wie unglaublich anspruchsvoll das ist. Und da zeigt sich für mich dieses Homogenität in den Werten. Also wir wollen eigentlich alle, die Innovation ist unglaublich wichtig, weil wenn das nicht da ist, dann hast du die Harris-Trump- Auseinandersetzung oder so Grundsatzdiskussion. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ne? Was hältst du von der Führungskraft als Gärtner?
spannend. Also, ja, ich verstehe das Bild. Was ich daran so ein bisschen störend finde, ist diese die Allmacht, die vielleicht noch ein Gärtner mehr hat. Ich glaube, so viel Macht hat eine Führungskraft nicht. Also, wenn ich als Gärtner nur gut genug gegieße, dünge und die Pflänzchen in die Sonne stelle, dann wird das schon. Aber jedes Pflänzchen ist auch ein bisschen anders. Und So, lass uns das so stehen.
Da haken die Bilder manchmal, ne? So, ob man den Imker oder den Gärtner oder genau. Sie haben Grenzen an am Detail.
Mhm. So sieht's aus. Aber die Idee als des Supports und die mag ich schon dran gerne.
Mhm. Wir wollen ja auch ein bisschen über Krise und Omnikrise sprechen und über Lernen in Krisenzeiten. Erstmal eben hattest du ja auch schon mal eingeworfen, es geht auch um gesellschaftliche Aspekte. Und da kommt, finde ich, dieses Thema auch Krise mit rein. Was ist da so dein Erleben? Welche Rolle spielt das gerade auch jetzt?
Ich glaube, eine große Rolle. Also auch wenn viele vielleicht nicht von Omnikrise reden, aber wir haben gefühlt ständig Krisen. Wobei ich es sehr spannend finde, dass Krise ja eigentlich erstmal eine Wahrnehmungsthematik ist.
Mhm.
Krise heißt ja, es ist für mich bedrohlich. Ich empfinde es als bedrohlich. Nicht ich empfinde es als Chance, sondern ich empfinde es als bedrohlich. Das ist zum Beispiel bei KI. Große Frage ist jetzt der Technologieforschung Krise oder Chance? Wird jeder wahrscheinlich anders beantworten. Also das ist schon mal so der erste Aspekt, den ich gerne zum Denken mitgeben möchte. Es ist immer ein Framing, ein persönliches Framing. Wie interpretiere ich das?
Nee, ist ja Krise oder Chance auch dieses Extrem da sofort drin wieder, ne?
Es wird immer wahrscheinlich beides sein. Aber so dieses, was ist es für mich vordergründig? Was löst es in mir aus? Löst es Stress? Löst es Neugier aus? Wo tendiere ich eigentlich dazu? Aber was wir sehen, ist einfach, dass im Moment so wahnsinnig viel auf uns zukommt. Also, und es wird da bewusst ja auch von der Omnikrise geredet. Also wir haben eine Umweltkrise, wird häufig geredet. Es wird von gesellschaftlichen Krisen wie Spaltung und Krieg und allem geredet. Es wird von technologischen Krisen, also was gerade auf uns zurollt an technologischen Entwicklungen. Das ist schon ganz schön viel. Und das macht auch vielen Angst und das verstehe ich auch. Aber es ist weniger eine wirkliche Krise, also als eher vielleicht auch eine, lass uns das mal Erwartungskrise nennen.
Mhm.
Also eigentlich haben wir es anders doch erwartet, oder? Wenn wir uns so mal seit dem Zweiten Weltkrieg anschauen, es wurde immer mehr Wohlstand aufgehäuft, viele haben inzwischen ein Eigenheim, gesicherten Job, Gesellschaft wird eigentlich immer reicher. Natürlich haben wir auch eine Schere, die möchte ich nicht aussparen, aber so prinzipiell geht es so dem Durchschnitt eigentlich immer besser. Schule ist möglich und. Und so geht's halt nicht weiter, sondern es passiert jetzt ganz viel. Wir haben, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass wir in Europa nochmal einen Krieg haben werden in der nächsten Zeit. Und dass es dann jetzt so nah und so schnell kam, das war für viele einfach auch ein Schock. Und ich glaube, dass wir durch diese unsere Erwartungen nochmal reflektieren müssen auch. Also was haben wir erwartet und wie hat sich die Welt dagegen verändert? Und so dieses, ich schmunze da manchmal, wenn dann so jetzt 20-Jährige stöhnen, oh, wir müssen arbeiten, wir müssen 40 Stunden arbeiten. Und wie soll ich denn dann noch meine Freizeit schaffen? Und überhaupt in der Woche? Und ich immer noch Haushalt und. Wo man vielleicht auch nochmal gucken muss, okay, ja, verstehen wir, aber wir sind eben halt nicht dabei, dass Wohlstand jetzt einfach weiterläuft und mehr angehäuft wird, sondern wir haben einfach auch Themen zu bewältigen, wie gesellschaftliche Themen, die eine Gesellschaft auch Geld kosten und das muss ja irgendwie auch erwirtschaftet werden. Also so dieses,
also unser ganzer Sozialstaat, ne, ja. der wächst nicht auf dem Baum, dadurch, dass ein Gärtner da ist.
Ja. So sieht's aus, ja. Und da auch nochmal zu gucken, okay, wie müssen wir uns mit unseren eigenen Haltungen und Erwartungen auseinandersetzen? Das ist zum Beispiel auch eine Lernthematik, die nicht von heute auf morgen passiert, aber mal weg auch nur Lernen als Wissen und Kompetenzaufbau zu verstehen, sondern auch Lernen im Sinne von, welche Werte und Haltungen passen zu der heutigen Zeit.
Sehr, sehr interessant. Und auch die Frage, die mir sofort einfällt, kann das in Organisationen erfolgen?
Also, Werte und Co. zu verändern, macht man nicht im stillen Kämmerlein. Das heißt eigentlich da, wo mehrere Leute zusammenkommen. Und Organisationen sind ein Teil davon. Und viele Mitarbeiter suchen sich Organisationen schon auch nach den Werten aus. Also bin ich eher, dass ich mir einen Konzern aussuche, bin ich eher jemanden, der sagt, okay, Automobilindustrie ist nicht mein Thema, ich möchte gerne irgendwie in erneuerbare Energien die Branche reingehen. Also viele lassen ja das auch schon mit in ihre Arbeitssuche ja mit einfließen.
Und das scheint ein Trend zu sein, ne? Auch bei jungen Leuten, dass sie auch sagen, nee, hier kündige ich zum Beispiel, weil mein Arbeitgeber nicht klimafreundlich genug ist zum Beispiel. Ne?
So, also und insofern ist auch hier, und da sind wir wieder beim Diskurs, Aushandeln von Werten, was ist uns wichtig, was repräsentiert uns, wo müssen wir aber auch realistisch sehen, ob es machbar ist, ob wir uns diese Werte in der Reihenform auch leisten können.
Ob wir uns das leisten können und worüber wir sprechen. Mich würde mal deine Meinung interessieren zum Thema, also ich habe mit Führungskräften auch zu tun gehabt, die diese politische Diskussion, die ja auch gesellschaftliche Aspekte hat, also Arm und Reich, Migration und so weiter, aus den Organisationen entweder strikt auszugliedern und zu sagen, darüber wird hier nicht geredet, oder darüber zu sprechen. Was denkst du, gibt es richtigen Weg? Wie geht man damit um? Also wenn wir jetzt nicht, ich bin gerade in Köln, du bist, glaube ich, in Hamburg, ne? Wenn wir zum Beispiel in Thüringen wären. da ist diese Diskussion, so wie ich höre, fast nicht rauszuhalten. Ne?
Ich bin immer kein Fan. Und das ist einer der wenigen ganz klaren Aussagen, die ich sage, von der richtigen Lösung. Ich glaube, es gibt nur Situations- und der Situation in dem Kontext angepasst sinnvolle Lösung. Aber wenn wir es raushalten, komplett raushalten und sagen, hier wird nicht über Politik diskutiert, heißt das ja nicht, dass die Meinungen nicht trotzdem da sind.
Die sind auf jeden Fall da.
Also das heißt, ein Annähern ist durchaus nur dann möglich, wenn wir in den Austausch gehen. Wieder Diskursfähigkeit. Also das Nicht-Diskutieren zeigt eigentlich nur, dass wir nicht diskursfähig sind. Mehr zeigt es nicht.
Im Grunde zeigt es das. Und dann ist ja auch die Frage, auch das habe ich mit einer Führungskraft neulich auch erörtert, meine Leute sind derzeit nicht diskursfähig. Ich möchte das raushalten. Ja. Kann eine Entscheidung sein, oder?
Das ist dann die situative Entscheidung. Dann sollte ich mir aber die Frage stellen, wie schaffe ich es denn, dass sie allgemein diskursfähig werden, damit wir auch als Team profitieren. Nicht zwingend über politische Themen, aber über alles Mögliche. Und die Frage ist dann auch die zweite, wenn wir über politische Themen reden, wie sehr haben sie trotzdem Einfluss? Also wenn man mal guckt, wie verbittert die beiden Lager in Amerika inzwischen kämpfen und mit welchen Mitteln inzwischen, dann hat das ja nichts mehr mit Verständnis zu tun, sondern nur noch eine Meinung dafür, dagegen.
Genau, nur noch Emotionen, ne? Also wenn Meinung im Grunde ihren Inhalt verliert, dann steht da die eine Emotion gegen die andere und das ist jeweils eher so eine negative, die auch das Lernen und auch die Entwicklung verhindert, meiner Meinung nach, ne?
Ja.
Und da ist ja auch die Frage, ne? Du hast ja als Expertin für Lernen dich auch damit beschäftigt, wie wirkt denn so Stress und so, dass ich mit solchen Dingen beschäftigt bin, auf meinen Lerneffekt?
Ich glaube, da sind wir uns alle einig, das ist, brauchen wir keine Wissenschaft, nicht gut.
Das ist nicht, aber die Wissenschaft würde es auf jeden Fall bestätigen. Da bin ich gar nicht in der Lage, ne, in dem Moment mich einzulassen. Also was braucht es im positiven Sinne?
Lernen braucht viel, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Es braucht individuelle Voraussetzungen. Also von der Haltung, wir reden im Moment viel über Growth Mindset. Also verstehe ich mich als lernendes Wesen. Mhm. Ich brauche Kompetenzen. Im Sinne von, kann ich mein Lernen strukturieren? Ich brauche eine emotionale Steuerung. Kann ich mit Rückschlägen umgehen? Das ist erstmal in mir. Dann brauche ich von außen Impulse eventuell, von anderen Leuten, von Experten, von Videos, von Informationen, was auch immer. Ich brauche einen Rahmen, der funktioniert, wo ich auch Sachen ausprobieren darf, wo ich auch meine Meinung, die sich auf Inhalten diskutieren kann. Ich brauche vielleicht eine Führungskraft, die mir Freiraum gibt, die auch Zeit einräumt. Also wir haben auf so vielen Ebenen, was eigentlich Lernen beeinflusst oder behindert, dass das schon auch anspruchsvoll ist. Und ich sehe gerade auch, dass wir immer mehr in dieses selbstgesteuerte Lernen gehen, und Lernkultur ist ja ein Riesenthema momentan. Und das finde ich durchaus wichtig, wobei selbstgesteuertes Lernen immer so dieses Individuallernen nur im Blick hat. Aber die Frage ist, wie unterstützen wir unsere Mitarbeitenden, dahin zu kommen? Und ganz im Ernst, ich sehe kaum Organisationen, die diese Rollenveränderung von ich gehe zweimal im Jahr irgendwo zum Training hin zu, ich werde ein kontinuierliches, selbstgesteuert, also hoch selbstorganisierte und selbstgesteuert Lernende, dass das kaum thematisiert wird.
Ja, also es wird eigentlich immer noch so, ne, also so wird mal schnell ein Online-Programm aufgesetzt oder einfach so 2 Tage oder ne, so es sind immer noch die alten Dinge, ne, die gemacht werden, oder? So, also jedenfalls begegnen wir nur die alten.
Viel zu sehr.
Ja, und, also keine neuen Formate.
Das und selbst die neuen Formate, ich muss ja eigentlich ist es eine Transformation erstmal der Rolle der Lernenden. Wir wollen, dass sie weg von den braven Schülerinnen hinkommt zu, es wurde mal so dieses Wort Intrapreneur geprägt, also mitdenkenden, mitverantwortlichen, hoch selbstorganisierten Wesen. Aber wer redet darüber in den Organisationen? ich sehe es kaum. Da wird dann ein neues Format hingestellt und sagt, komm, und wir müssen euch ja ein bisschen motivieren, irgendwie auch mehr Verantwortung dafür zu übernehmen. Aber es ist eine Transformation. Und Transformationen passieren nicht von heute auf morgen und brauchen die geeigneten Prozesse, die geeigneten Rahmenbedingungen, die geeignete Führung und die geeignete Unterstützung.
Und sie sind mühsam und gehen im Grunde nur iterativ. Also sind wir beim Agilen. Also du kannst sie nicht einfach so aufsetzen und sagen, so ist das jetzt. Und ich glaube,
wir alle selbst gesteuert.
Ja, so wird es aber gemacht, ne? Und das ist, glaube ich, auch, wenn wir jetzt zum Thema auch agiles Lernen kommen, glaube ich, auch ein Fehler der Vergangenheit gewesen, ne? Also der letzten vielleicht 10 Jahre, wo Agilität eine große Rolle gespielt hat, da wird das einfach so auch wieder in Trainingsform gegossen und es wird nicht in die Prozesse inkludiert. Und von daher entsteht wieder so ein, meiner Meinung nach, so ein statisches Denken, ne?
Ja. Ja.
Und agiles Lernen ist ja auch so dein Thema.
Absolut.
Wie müsste das aussehen?
Ich möchte da so ein bisschen aufräumen, weil genauso wie agiles Arbeiten, also implizit sehe ich so jetzt diese rollenden Augen von auch schon wieder Agilität. Also, agiles Lernen ist kein Selbstzweck und es soll auch nicht traditionelles Lernen ersetzen, sondern es gibt inzwischen Situationen, wo wir mit unserem bisherigen Verständnis von Lernen nicht weiterkommen. Ich mach's mal konkret. Lernen, wie es bisher passiert und das schon seit eh und je, es gibt irgendwelche erfahrenen Leute, die unerfahrenen Leuten was weitergeben. Und daraus entwenden dann Wissen und Kompetenzen etc. entwickelt. Das war schon im Mittelalter der Meister, der den Lehrling 7 Jahre mit in sein Haus aufgenommen hat und alles weitergegeben hat. Das darf gerne auch so bleiben. Aber wir haben 2 Herausforderungen der heutigen Zeit, die wir früher so nicht hatten. Zum einen haben wir Themen, wo wir keine Experten haben. Also reden wir KI am Anfang, als wir alle ins Homeoffice gegangen sind wegen Corona damals. Und es werden immer wieder auf Themen kommen. Energiekrise, gerade ein, 2 Jahre her. Wir kriegen plötzlich Themen, wo wir nicht einfach sagen können, jetzt kaufen wir uns mal einen Experten ein, der erzählt uns mal alles, dann wissen wir genug und dann geht's weiter. Sondern wir müssen unsere eigenen Erfahrungen damit machen und lernen und uns weiterentwickeln.
Weil wir diese Erfahrung nicht haben, ne?
So sieht's aus. Und zwar als Gesellschaft nicht haben. Das heißt, wir müssen iterativ vorgehen. Wir müssen gucken, was hat die Erkenntnis jetzt gebracht? Welche nächste Erkenntnis brauchen wir? Worauf arbeiten wir hin? Schrittweise vorgehen. Das ist das eine Punkt. Da können wir nicht, wie wir im Moment ja lernen, verstehen, wir machen Lernziel, dann überlegen wir, welches Format, kaufen Experten ein, das kann ja auch ein YouTube-Video, Konferenz, alles Mögliche sein, und dann wird es übertragen und dann ist gut. Sondern wir haben eben halt niemanden und wir müssen gemeinsam uns hervortasten und bitte etwas sinnvoller als einfach nur Try and Error. Sondern eben halt so dieses schrittweise reflektieren, was könnte der nächste Schritt sein, etc. Das ist der eine Thema, die eine Thema.
Es geht darum, Daten zu generieren, ne? Also Erfahrungen, die man bisher nicht hat, zu generieren. Und ich glaube, das kann man nicht oft genug unterstreichen, weil für mich auch dazu gehört, erstmal zu gucken, welche Daten wären verfügbar und dann zu gucken, welche sind nicht verfügbar.
Ne? Super, Sven, genau so, ja. Die zweite Thematik ist, dass unser Lernen momentan und die Entwicklung so dynamisch und komplex ist, dass wir nicht einfach vorher sagen können, wir haben jetzt dieses Lernziel. Und also zum Beispiel, ich lerne ChatGPT zu nutzen. Und dann ist das jetzt, okay, ich nehme mir 3 Monate und dann kann ich es. Sondern es ist inzwischen so dynamisch, dass vielleicht ich nach einem Monat feststelle, dass ChatGPT gar nicht die geeignete künstliche Intelligenz ist, sondern ich mit einer ganz anderen arbeiten muss. Also dann muss ich quasi auch lernen, mit der umzugehen. Und diese Dynamik und die Komplexität häufig von Lernthemen bedeutet auch, dass wir nicht vor einfach das Lernziel haben, dass wir ganz brav und kontinuierlich abarbeiten können, sondern dass das Lernziel sich auch ändern kann. Das heißt, ich muss in dem Lernprozess immer wieder überprüfen, ob mein Lernziel immer noch das gleiche ist oder ob ich es adaptieren muss durch die neuen Erkenntnisse und dadurch, wie schnell sich die Welt bewegt. Und diese beiden Sachen, Komplexität, Dynamik auf der einen Seite und das Unbekannte auf der anderen Seite, das sind Faktoren, die sagen, wir müssen da einfach neben dieses klassische, traditionelle Lernverständnis, das wir haben, was auch gut ist, noch eine andere Art von Lernen setzen. Und das ist agiles Lernen. Und wenn wir das verstanden haben, dann ist auch klar, dass es nicht einfach ist, ein bisschen Scrum-Framework in traditionelles Lernen einzusetzen, sondern dass wir ganz anders vorgehen müssen. Also mit iterativen Lernzielen, mit wirklich Iteration als didaktisches Grundelement, mit Inkrementen, auf die wir dann wieder eine Reflexion und eine Retrospektive setzen, um dann wieder die nächsten Ziele ableiten zu können, etc. Und das ist das, womit ich mich beschäftige. Und vielleicht damit kommt schon so ein bisschen raus, dass es unterschiedliche Verständnisse von agilem Lernen gibt und wie wir es verstehen und woher es eigentlich auch kommt.
Genau, da ist ja sehr viel Struktur auch drin, ne? Und es geht ja darum, auch zu gucken, was haben wir gelernt und was lernen wir daraus für den nächsten Schritt? Vielleicht auch das Lernziel eben, wie du sagst, dann zu korrigieren oder vielleicht sogar sich davon zu verabschieden und Neues zu definieren. Das ist die eigentliche Kunst, ne? Und nicht die
genau
Methode.
Genau das, was, da möchte ich nochmal eingehen, weil du hast da gerade nochmal einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Traditionelles Lernen. Da steht das Lernziel und man macht so ein bisschen unterschiedliche Didaktik. Aber die Inhalte stehen vorher fest. Und beim agilen Lernen ist genau, was du sagst, dass wir brauchen einen Prozess, der die Struktur gibt, weil die Inhalte und die Lernziele quasi offen und dynamisch sind. Mhm. Also wir drehen quasi die Logik komplett um. Beim einen Inhalte klar, Prozess so ein bisschen variabel und beim agilen Lernen Prozess als Orientierung, damit wir nicht über alles diskutieren müssen und Inhalte und Lernziel offen und variabel.
Genau so ist es. Aber es ist so unendlich schwer, in der Praxis das zu verstehen, ne? Weil die Menschen, die ich so erlebe, springen sofort auf Inhalt, auf Methode und sie springen nicht auf die Rahmung, auf die Vorgehensweise. Und das ist, glaube ich, auch was du gesagt hast zur Diskursfähigkeit. Das hat mit denselben Dingen zu tun, glaube ich, mit der Art und Weise, wie wir uns selbst und andere erleben, oder?
Ja, so dieses, wie kriegen wir es hin, auch zu unterscheiden, wann mache ich welches Lernen, wann brauche ich andere, wann kann ich auch mal einfach für mich lernen. Also da auch viel mehr auf so eine Metaebene gehen zu können und abschätzen zu können, wann ist was in welcher Kombination sinnvoll.
Und auch für wen? Und ich denke jetzt gerade an so einen Malereibetrieb, da gibt es ja auch ganz viel, was wir einfach schon wissen, wo ganz viel Erfahrungswissen und Best Practice und alles drin ist. Aber worum es uns hier geht, das sind ja Bereiche, wo wir das alles nicht haben.
Und soll ich dir was sagen, selbst beim Malereibetrieb ist so viel an Lernen. Also die Umstellung auf digitale Prozesse.
Total,
keine Auftragszettel mehr, sondern digital. Dann das ganze Thema neue Farben auf Basis neu entwickelter Stoffe, besonders ökologisch etc. Also und dann vielleicht auch sowas wie hat Smart Living, also auch mit sowas zu tun. Werden wir vielleicht die nächste Tapeten haben, die besonders gute das WLAN unterstützen oder so. Also ich glaube, wir brauchen gar nicht nur zu sagen, gewisse Berufe betrifft es, sondern wir dürfen, glaube ich, nicht unterschätzen, dass es fast alle Berufe betrifft, dass dort Veränderungen gerade passieren. Und das muss nicht sofort sein, das kann auch in 5 Jahren sein, aber es geht, glaube ich, für alle und es ist nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch im gesellschaftlichen Kontext. Wie kommunizieren wir miteinander? Wie kann ich zum Beispiel meine Behördengänge machen? Wie viel wird da demnächst online oder sogar über eine KI laufen? Und. Also da brauchen wir, ich glaube, das muss allen klar sein, dass wir als Gesellschaft im Umbruch auch sind. Mhm. Und ich würde gerne vermeiden, in diesem Zusammenhang Krise zu sagen, sondern es hat Gefahren, aber es hat auch Chancen. Und wenn wir es gut anstellen, sehen wir vielleicht besser die Chancen.
Und ich glaube, was du eben jetzt auch mit meinem Beispiel Malereibetrieb gezeigt hast, ist ja, wir neigen dazu, eine ganz schnelle Einschätzung zu machen. Auch ich. Jeder von uns macht das. Und dann denken wir, da ist das so. Und ich glaube, was dazu gehört, die Bereitschaft, das zu überdenken. Stimmt. Nur wenn Nele das sagt, da gibt's den Aspekt und den Aspekt. Ich weiß ja gar nicht so viel dazu. Also jetzt wird mein Wissen ein bisschen aufgefächert. Ich glaube, das ist so ein Aspekt, um den es da auch geht. So dieses, ich weiß ja, wie es bei dir ist. Du Maler oder du Malereibetrieb. Nee, ich weiß es nicht. Oder wir neigen ja auch dazu, ganz schnell, kenne ich, ne? Nee, kenne ich nicht.
Das macht unser Leben ja auch einfacher. Und das ist ja auch gut. Weil wenn wir jedes Mal alles diskutieren müssen, würden wir ja überhaupt nicht weiterkommen. Aber das in der Kombination mit Offenheit, also auch zu sagen, okay, ich bin offen, was anderes von jemandem zu hören und mehr aufzunehmen. Und dann sind wir ja schon wieder beim Lernen.
Total, ja.
Würde unsere Gesellschaft schon gut tun.
Ich hoffe oder gehe davon aus, dass vielleicht auch einige Menschen zuhören, die irgendwie eine entscheidende Funktion haben in einem Unternehmen, die also etwas auch in die Wege leiten können, verändern können. Was würdest du verändern, wenn du diese Möglichkeit hättest in den Unternehmen, bezogen auf Lernen, bezogen auf Teamlernen?
Gute Frage. Den Wert von Lernen.
Den Wert
von Lernen. Und zwar das Verständnis von, wie wichtig Lernen ist. Und zwar nicht als Selbstzweck. Ich rede jetzt nicht von dem, so wir als L&D bleiben, fördern das Lernen in der Organisation, sondern dass CEOs, Geschäftsführende, Vorstände verstehen, dass der Erfolg der Unternehmung massiv davon abhängig ist, dass wir adaptionsfähig und damit lernfähig sind. Und dass Lernen ein fundamentaler Wert und quasi in die DNA der Organisation verwoben wird. Nicht als Selbstzweck, sondern um den Erfolg von Mitarbeitenden, auch im Sinne von so einer Beschäftigungsfähigkeit, Employability, aber auch der Organisation langfristig sichern zu können. Das, wenn wir das schaffen würden, dann wäre ich vielleicht arbeitslos, aber das wäre so der zentrale Punkt ist. Und das haben wir bisher meiner Meinung nach so gut wie nie hingekriegt. Also es wird ja immer argumentiert, wie viel Budget braucht L&D, braucht es wirklich so viel? Können wir nicht was streichen? Gerade wenn es Unternehmen, Organisationen nicht so gut geht, ist das so der erste Topf, der gestrichen wird.
Der erste, ne? Ja.
Genau. Und da zu verstehen, wir müssen das in die DNA der Organisation einweben.
Ich glaube auch in Bezug auf Fachkräftemangel, da kann man ja jetzt auch unterschiedlicher Meinung sein, ob das wirklich Fachkräftemangel ist oder ob es eigentlich die Frage ist, wie wir Menschen bisher ausgebildet haben, ne? Nämlich so für Jobs bis zum Ende des Lebens. Und ob es nicht viel sinnvoller wäre, dieses lebenslange Lernen im Sinne von, okay, das ist jetzt einfach eine Zeit und ich muss mich in dieser Zeit schnell anpassen. Ne? Das ist ja auch eine Frage, wie wir damit umgehen. Ne? Also der fertige Mensch als Fachkraft, sozusagen im Baukasten, oder jemand, den man auch entwickeln und heranbringen kann.
Da sagst du was Schönes. Ich habe ein schönes Buch gelesen, Lifelong Learners, die mal einen spannenden Gedankengang aufgemacht haben. Und zwar rein mathematisch gesehen, das halte ich für aus realistisch, sind um die 2000er Wende die ersten Menschen geboren wurden, die 150 Jahre alt.
Wirklich? 100? Also mein Sohn, 2001 geboren, wird 150?
Kann schon werden. Also nicht alle werden stark, aber theoretisch. Also es wird die ersten Menschen geben, die dann das sprengen. Wir sind ja schon bei 117 oder irgendwie sowas gewesen. Mhm. Jetzt schon. So. Wenn wir 150 Jahre alt werden, lass es auch vielleicht 120 sein, dann müssen wir langsam über 80-jährige oder 100-jährige Karrieren reden. Also vielleicht machen wir auch über mindestens 60-jährige oder 60- bis 80-jährige, weil wir einfach uns so viel Renten und so viel Ausbildung vorher gar nicht leisten können. So, ja. Das heißt, reden wir mal von 80-jährigen Karrieren. 4 Jahre durchschnittlichen Job, 20 Jobwechsel. Wir werden für viele Jobs, die in den nächsten 10 Jahren kommen, noch gar nicht ausgebildet sein. Also, Virtual Reality Spezialisten gab es vor 10 Jahren nicht. Es gab vor 20 Jahren keine E-Learning oder 25 Jahren kaum E-Learning Designer. Es wird jetzt zum Beispiel hat die Post, die Schweizer Post, jetzt einen Ethik-Leute für KI eingestellt.
Das ist ein Trend, ne? Ethik, auf jeden Fall, ja.
Haben wir keine Ausbildung für. Und. Also da wird so viel kommen. Das heißt, wir müssen Karrieren auch ganz anders denken. Nicht, ich habe all meine, bin zur Fachkraft ausgebildet und das mache ich mein Leben lang, sondern ich werde eine Achterbahn haben zwischen Lernen, Arbeiten, vielleicht auch mal rausgehen. Bei 80 Jahre hält keiner von uns, nervt mich, glaube ich, aus zu arbeiten. Das heißt, vielleicht Eltern pflegen, Kinder ein Sabbatical machen und dann wieder lernen, arbeiten. Es wird also nicht mehr dieses Karriere einfach nach oben, sondern eine Achterbahn von verschiedenen Lebensabschnitten wieder werden. Mhm. Und ich glaube, dafür brauchen wir einfach auch wahnsinnig das Thema Lernkompetenzen und dieses Verständnis, ich stelle nicht Fachkräfte ein, sondern ich stelle Leute ein, die sich weiterentwickeln können.
Und das finde ich auch ein sehr, sehr schönes Bild mit der Achterbahn. Ne? Die ist ja auch durchaus positiv. Und wir müssen ja auch gesellschaftlich, unser Rentensystem passt dann nicht mehr. Ne? All das, was wir so bisher so als Eckbausteine eines Lebens sehen, passt da nicht mehr so richtig. Ne?
Ja.
Ja, die Frage an dich wäre auch nochmal so als so Richtung Ende auch. KI zieht ein, KI übernimmt Aufgaben. Mein Sohn sagt immer, Mama, spreche nicht von KI, weil KI ist so vielfältig und so weiter. Also man muss natürlich differenzieren, ist mir klar. Aber da wird ja viel durch Technologie gelöst werden in Zukunft, ne? Und was bedeutet das denn für das Lernen von Menschen? Worum geht's dann? Um Empathie, um Kreativität? Worum geht's dann?
Also, als erstes geht mir auch es darum, Digitalkompetenzen zu entwickeln. Und zwar auch in Richtung KI. Und ich nehme immer da gerne das Bild von dem Dompteur und dem Löwen, der durch einen brennenden Reifen springt. Bin ich der Dompteur, der den Löwen KI bändigen kann? Oder habe ich das nicht gelernt und die KI sagt mir, was ich zu lernen habe und ich werde zum Löwen? Ich persönlich wäre lieber Dompteurin.
Okay.
So, aber was muss ich dafür lernen, damit ich weiß, wie funktioniert KI? Wie verstehe ich, ob das, was KI mir sagt, auch eine fundierte Basis hat? Wann nutze ich KI? Wenn ich das gleich zu einem Brainstorming nutze, dann bin ich da vielleicht so vorbeeinflusst, dass meine Kreativität darunter leidet. Also in welchem Zeitpunkt setze ich KI ein? Also da gibt es so viele Aspekte. Deswegen finde ich das schon mal ganz spannend, da auch wirklich hinzugucken. Und der zweite Aspekt ist, ich glaube, dass es menschliche Themen gibt, die wir nicht durch Technologie lösen können. Zumindest in der nächsten Zeit. Kreativität, Empathie sind so solche Themen. Und damit ist auch klar, worauf wir uns fokussieren sollten. Also In der Pflege wird es nicht darum gehen, wer das Essen serviert. Das wird schnell ein Roboter können. Aber vielleicht haben wir dann endlich mehr Zeit, sich mit den Leuten zu unterhalten und das Dasein in Pflegeheimen angenehmer zu gestalten, menschlicher zu gestalten.
Mhm. Also das ist die Chance, die daraus erwächst.
Da ist auch eine Chance drin. So, und da sind wir wieder bei Krise, Chance. Schaffen wir es dann nicht über Rationalisierung alles wegzurationalisieren, sondern unsere Gesellschaft auch wieder menschlicher zu machen.
Und ich denke, da ist ein ganz, ganz großer Wert erstens drin und zweitens ist es eine Riesenbaustelle und eine Aufgabe, finde ich, auch von Politik. Das ist so eine vielfältige Aufgabe, ne, wo so wichtig ist, dass die Weichen dahingehend gestellt werden, dass wir mit dieser Omnikrise oder Multikrise wirklich effektiv so umgehen, dass wir eine gute Zukunft rausgestalten. Ja, liebe Nele, wir haben ja hier über viele Themen, die auch wirklich gesellschaftlich relevant sind, diskutiert. Und wenn du da jetzt nochmal drauf schaust und sagen möchtest, was dir ganz wichtig ist, zum Abschluss noch zu sagen, du hast das letzte Wort.
Danke, Sven. Ja, also wir waren ja heute eher philosophisch mal unterwegs, was ich aber auch ganz wichtig fand. Und ich hoffe, dass rausgekommen ist, dass Lernen ein wesentlicher Aspekt ist, den wir viel mehr in unsere gesamte gesellschaftliche DNA einweben müssen. Und nicht zum Selbstzweck, sondern um die Gesellschaft und die Organisation und sich selbst, also eigentlich alle, vorwärts zu bringen. Und dass Lernen eben halt nicht nur heißt, Wissen anzuhäufen oder vielleicht Kompetenzen auszubilden, sondern sich mit Werten und Haltungen auseinanderzusetzen. Und dieses kann ich nicht alleine tun. Das muss ich im Diskurs tun. Und damit geht Lernen auch unbedingt immer einher mit Offenheit und mit Diskursfähigkeit. Also meinen Standpunkt auch erklären zu können und aber auch zuhören zu können und reflektieren zu können und zu versuchen zu verstehen, warum jemand einen anderen Standpunkt hat. Und ich glaube, dass wir da so ein bisschen auch mit in so einen philosophischen Kern mit vorgedrungen sind, so was unsere gesellschaftlichen Probleme gerade ausmacht oder unsere Herausforderungen. Und Lernen betrifft uns individuell als Organisation, um auch langfristig erfolgreich zu sein, aber auch als Gesellschaft, um als Gesellschaft gut existieren zu können. Und ich freue mich sehr, wenn wir dieses Lernthema raus aus so einer Nische von L&D holen können, aus Personalentwicklung hin zu einem wirklichen gesellschaftlichen Thema. Und damit rede ich nicht über Education, also Bildung, was müssen wir beibringen, sondern über Lernen, wie entwickeln wir.
Sehr toll, toller Abschluss auch. Also Entwicklung statt Lernen. Und das kann ich nur in jedem Punkt total unterstreichen. Ganz lieben Dank, Nele, dass du bei mir oder bei uns eigentlich warst, ne, bei den Leuten, die hier zuhören. Vielen Dank, Nele.
Danke, Svenja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Schuster, bleib bei deinen Leisten. Naja, das wird in Zukunft höchstwahrscheinlich so ganz sicher nicht mehr gelten. Ich hoffe, du hast viele spannende Aspekte aus unserem Gespräch mitgenommen. Wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du diesem Podcast 5 Sterne gibst. Ich weiß, du kannst ihn an unterschiedlichen Orten hören und es ist nicht überall diese Möglichkeit da. Aber schau mal um dich und hast du sie, dann nutze sie und teile auch gern den Podcast mit anderen. Falls du mich bei Substack Weiterdenken noch nicht abonniert hast, dann hole das bitte nach. Das ist meine zentrale Plattform, auf der ich alles zuerst veröffentliche, auch solche Gespräche. Und dazu gibt es zusätzliche Materialien, Audios, Hintergrundtexte und spannende, glaube ich, Kolumnen. Also vielen Dank für dein Abo und wir hören uns, sehen uns und lesen uns ganz bestimmt bald wieder.